Das Wichtigste ist zum Schluss, dass man eine gute Form natürlich erzielt damit, mit der Technik, die man nutzt, und vor allen Dingen, dass man natürlich nichts macht, was die Patientin schädigt und was unerwünscht ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak, ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie aus Berlin. Mein heutiges Thema, was ich gerne mit dir besprechen möchte, ist die Brustverkleinerung. Ein häufiges Thema bei Frauen und ein Thema, was nicht nur rein in meinen ästhetisch-plastischen Bereich fällt, auf dem Hintergrund, dass es eine Behandlung wäre oder eine Operation wäre, die nur immer selbst getragen werden muss, sondern es ist auch und gerade eine Operation, die früher häufiger, heute nicht mehr so häufig, von den Krankenkassen übernommen wird. Die Brustverkleinerung ist etwas, was wirklich auf der ganzen Welt ein Standardthema ist in der plastisch-ästhetischen Chirurgie. Es ist ein ureigenes ästhetisches Thema, weil die Form, die Größe, das gesamte Erscheinungsbild der Brust durch diese Operation sehr verändert wird, positiv beeinflusst werden kann und aus dem Grund wirklich in aller Munde ist. Die Brustverkleinerung ist eine Operation, die wir dann durchführen, wenn Frauen sich wünschen, dass ihre Brustgröße nicht mehr ihren Wünschen entspricht. Und deshalb ist es natürlich eine sehr subjektive Angelegenheit. Es gibt Frauen, die finden ein C-Körbchen viel zu groß und hätten gerne ein kleines A-Cup. Und es gibt Frauen, die leiden unter extrem großen Brüsten mit der Körbchengröße G, H, I, J, sehr, sehr große Brustgrößen mit Brustgewichten, die manchmal 1,5 Kilo pro Seite betragen können oder mehr. Und die sich schon freuen würden, wenn sie überhaupt ein D- oder E-Cup am Ende bekommen. Das heißt, die Subjektivität spielt natürlich eine Rolle und wie groß eben die Brust am Ende dieser Brustverkleinerung sein soll, ist ein zentrales Thema in allen Aufklärungen und entsprechenden Konsultationen, die ich mache. Und ich möchte jetzt in den paar Minuten in dieser Folge einmal ganz kurz von vorne nach hinten, also von der Beratung zu einer solchen Operation bis hin zur OP selbst und den Nachwirkungen kurz besprechen, was eine Brustverkleinerung ausmacht. Fangen wir doch mal damit an, wer zahlt es überhaupt, um das aufzunehmen, was ich am Anfang gesagt habe. Heutzutage werden die Kassen immer restriktiver und bezahlen eine solche Operation nicht gerne. Wir versuchen sozusagen alles dafür zu tun, damit sie nicht bezahlt wird über die Kasse. Der Gutachter einer Kasse muss sich immer fragen, ist Frau XY mit ihrer großen Brust gesund oder ist sie krank? Ja oder nein? Das heißt, nur wenn der Gutachter entscheidet, sie ist krank damit, weil bestimmte Dinge mit dieser Brust ausgelöst werden, nämlich Entzündung in der Unterbrustfalte, Rückenschmerzen oder ähnliches, dann ist über diesen krankheitswertigen Befund zu entscheiden, dass es Sinn macht, die Brust zu verkleinern. Wenn der Gutachter aber entscheidet und sagt, nein, ich sehe hier keine Symptome oder Gründe, wieso diese große Brust ein Problem sei, dann wird die Patientin als gesund mit dem Zustand ihrer Brust bezeichnet. Und dann darf es nicht zu Lasten der Krankenkasse gehen, die eben nur Dinge bezahlt, wenn Menschen krank sind. So ist das Gutachterverfahren kurz erläutert. Und so ist es dann eben auch heute so, dass bei ganz vielen Patientinnen nicht mehr der Anteil der Größe der Brust wirklich die Hauptrolle spielt, ob das von der Kasse übernommen wird, sondern ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen Willkür, das wäre vielleicht zu forsch, aber es ist ein bisschen auch dem Ermessen des Gutachters und der Krankenkasse immer zu schulden, ob diese Behandlungen bezahlt werden oder nicht. Es gibt auch einen Grund dafür, einen wichtigen, der häufig angeführt wird, nämlich das, was man früher immer so dachte, ist der Hauptgrund für die Übernahme durch die Kassen, nämlich Rückenschmerzen, Schulter-Nackenschmerzen, also Probleme des muskuloskeletalen Systems, sind nicht mehr nach Studien so einfach anzuführen als Grund oder die Brust ist nicht der Grund für diese Problematik, weil sich herausgestellt hat, dass Rückenschmerzen beispielsweise über alle Altersgruppen bei Männern und Frauen gleich häufig auftreten in den gleichen Lokalisationen, also Unterrücken, mittlerer Rücken, Schulter, Nacken, wie auch immer. Da sind Männer und Frauen mit dem Auftreten sehr gleich von Rückenschmerzen, sodass im Umkehrschluss eben gesagt wird, an der Brust kann es nicht liegen. Eine große Brust macht natürlich die Rückenschmerzen nicht besser, aber sie ist nicht ursächlich dafür, weshalb dann die Krankenkassen argumentieren, na dann gibt es eine Menge anderer Sachen, die wir machen könnten. Und es muss nicht gleich die Operation sein, um die Probleme zu lindern und den Grund der Probleme möglicherweise zu therapieren. Und die zweite Sache, die ich nur kurz kommentiere, ist, was dann häufig gefragt wird, naja, ich leide psychisch eben da sehr drunter, unter dieser großen Brust, absolut verständlich, ist aber keine Relevanz für die Krankenkasse, weil dort immer argumentiert wird, dass man ein psychisches Leiden nicht mit Mitteln der Chirurgie behandeln kann. Das heißt, sobald eben ein Gutachter sagt, das ist eine normale Brust, gibt unterschiedlich große Brüste und diese Brust fällt eben unter die gaußsche Normalverteilung, dann ist die Patientin damit gesund. Und wenn sie dann sagt, da leide ich aber psychisch drunter, dann wäre das eine Indikation für eine Therapie, aber eben nicht für eine Operation. Es ist juristisch sozusagen spitzfindig. Natürlich, um bei diesem Thema zu bleiben, wenn man sich entsprechend anwaltlich beraten lässt, hat man manchmal eine Chance, auch bei einer großen Brust, die vielleicht schon mal abgelehnt wurde, zur Behandlung durchzusetzen, dass es doch von der Kasse übernommen wird. Die Operation selber ist eine sehr standardisierte Operation, muss man sagen. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele Techniken an Brustoperationen, die wir kennen. Und diese Techniken sind auch in Lehrbüchern beschrieben. Viele Chirurgen haben sich mit Namen verewigt. Und was letztendlich der Umkehrschluss ist, es gibt keinen Goldstandard, es gibt keine Technik, die beste wäre zur Brustverkleinerung. Am Ende, interessanterweise, sehen die Narben immer sehr ähnlich aus. Eine Narbe um die Brustwarze herum, dann so eine gerade Narbe bei 6 Uhr ungefähr von der Brustwarze oder vom Warzenvorhof ausgehend nach unten. Und dann ist eine Narbe noch in der Unterbrustfalte, weswegen wir von einer umgedrehten T-Naht gerne oder von einer Ankernaht sprechen. Und von außen sieht das immer ähnlich aus. Das heißt, ich kann als Behandler manchmal selber gar nicht erkennen, wenn ich ein Bild von einer Brustverkleinerung sehe, die jemand anders gemacht hat, nach welcher Technik ist das eigentlich operiert, weil die Narben sehen gleich aus. Was ich innen mit der Brust mache, mit dem Brustgewebe selbst und dem Fettgewebe in der Brust, wie ich das forme, das ist Gegenstand von unterschiedlichsten Techniken und die führen alle irgendwie nach Rom, muss man sagen. Das heißt, wir haben gute Techniken, unterschiedlichster Art und Weise. Viele Chirurgen und Chirurginnen operieren das in der Art und Weise, wie sie es gelernt haben und erzielen damit gute Ergebnisse. Und das Wichtigste ist zum Schluss, dass man eine gute Form natürlich erzielt damit, mit der Technik, die man nutzt. Und vor allen Dingen, dass man natürlich nichts macht, was die Patientin schädigt und was unerwünscht ist. Und da ist vor allen Dingen zu nennen das Absterben der Brustwarze durch Durchblutungsstörungen im Bereich der Brustwarze, sodass sie nekrotisch wird, sodass sie schwarz wird und dann rekonstruiert werden muss eventuell. Und das ist natürlich ein Umstand, den man auf keinen Fall haben möchte. Und mit der entsprechenden Technik und Erfahrung kann man das zwar nie, wie immer in der Medizin, zu 100% ausschließen, aber man hat eine gute Sicherheit, dass das nicht passiert und es ist wirklich extrem selten. Die Operation dauert je nach Aufwand, je nach Brustgröße natürlich. Wenn ich mehr Gewebe entfernen muss, dann dauert es länger. Ungefähr ganz grob zwischen 2,5 und 4 Stunden, je nachdem, wie gesagt, wie aufwendig das Ganze ist. Die Operation ist wie gesagt, standardisiert und danach in den allermeisten Fällen werden Drainagen eingelegt am Ende der OP, die dann ein, zwei Tage nach der Operation postoperativ gezogen werden. Auch das ist ein Standard. Mittlerweile gibt es Chirurginnen und Chirurgen, die keine Drainagen einlegen. Ich beispielsweise mache das immer noch. Das sind unterm Strich Glaubensfragen und Erfahrungsfragen, wie man damit umgeht. Aber das ist zumindest für beide Varianten ein sehr gangbarer Weg. Direkt nach der Operation wird ein Kompressions-BH angepasst, der die Brust formt und der vor allen Dingen verhindert, dass die Brust nach der Operation nicht allzu sehr anschwillt und eine gewisse Stütze und Halt gibt. Dann kommt es für ungefähr 4 bis 6 Wochen, in der Zeit wird der BH auch getragen, zu einer langsamen Verbesserung der Situation, sprich die Blutergüsse, die es geben kann, nehmen ab, die Schwellung nimmt Stück für Stück ab und die Brust bekommt eine immer bessere Form. Denn am Anfang, während der Operation, versuchen wir, das Brustgewebe so weit wie möglich nach oben zu bringen. Ja, die meistens hängende, deutlich vergrößerte Brust wird natürlich nicht in dieser hängenden Form gelassen, sondern sie wird gestrafft. Und das ist ein wichtiger Punkt vielleicht. Eine Brustverkleinerung ist in den allermeisten Fällen auch immer eine Bruststraffung. Eine Bruststraffung muss nicht unbedingt eine Brustverkleinerung sein, weil wenn ich keinerlei Volumen aus der Brust entferne, also kein Fettgewebe, kein Drüsengewebe, sondern einfach nur den hängenden Charakter einer Brust durch die Entfernung von Haut in eine neue, bessere, höhere Form bringe, dann ist das die klassische Bruststraffung, wo ich aber nicht wirklich verkleinert habe, also Volumen aus der Brust entfernt habe. Die Brustverkleinerung ist immer der Schwerkraft unterworfen, die Bruststraffung natürlich auch. Das heißt, wenn ich so eine Operation mache, bei der ich eine neue Form, eine höher positionierte Brustwarze erreiche, muss ich damit rechnen, müssen die Patientinnen fest damit rechnen, dass über den Zeitraum von einigen Monaten diese Brust wieder Stück für Stück nach unten absinkt. Natürlich nicht so, wie sie vorher war, aber zumindest eben so weit, wie die Hautbeschaffenheit, die Elastizität der Haut das Ganze dann eben zulässt bzw. fördert. Und dann kann es auch manchmal sein, dass man nachstrafft. Ja, das ist durchaus nicht unüblich, natürlich bei weitem nicht bei allen Patienten, aber dass ab und zu Frauen nach 2, 3 Jahren nach einer Brustverkleinerung sagen, ja, jetzt ist sie doch schon wieder ganz schön nachgesackt nach unten, die Schwerkraft hat ihren Dienst verrichtet sozusagen und jetzt hängt die Brust doch wieder ein bisschen, sodass man dann nochmal ein zweites Mal durchaus nachstraffen kann und das Ergebnis insoweit dann noch verbessern kann. Die Komplikationen sind überschaubar, muss man sagen. Diese Hauptkomplikation, die man nicht haben möchte, nämlich das Absterben der Brustwarze, ist wirklich der schlimmste Verlauf, muss man sich vorstellen, bei dieser OP. Natürlich kann es wie bei allen OPs Infektionen, Nachblutungen, Wundheilungsstörungen und Ähnliches geben. Aber die sind nicht an der Tagesordnung und diese doch routinierte, standardisierte Operation für die meisten der plastischen Chirurginnen und Chirurgen versichert uns eigentlich beziehungsweise sichert uns mit einem guten Ergebnis in den allermeisten Fällen und vor allen Dingen mit einer großen Patientenzufriedenheit, die es tatsächlich bei der Brustverkleinerung gibt. Dem Umstand geschuldet, dass es für viele Frauen eine große, große Entlastung ist, die sehr große Brust loszuwerden, danach wieder mehr Bewegungsfreiheit zu haben beim Sport, bei körperlichen Aktivitäten im Allgemeinen und natürlich auch hinsichtlich möglicher Symptome wie Rücken- und Schulterschmerzen, die natürlich, wenn die Brust ein bisschen kleiner ist, möglicherweise nicht ganz so ausgeprägt sind, selbst wenn die große Brust nicht der ausschließliche Grund dafür war. Das war eine kurze, schnelle Reise durch die Brustverkleinerungsoperation, einer Standardoperation in der plastisch-ästhetischen Chirurgie, die wir, die operativ tätig sind, häufig durchführen. Ich hoffe, du konntest einige Einblicke gewinnen für diese Operation. Wenn Fragen offen geblieben sind, dann melde dich gerne, kommentier bei Instagram oder vereinbar gerne einen Termin in unserer Sprechstunde, damit wir zum einen, auch wenn ich nicht über die Krankenkasse operiere, aber trotzdem ausloten können, besteht denn eine Chance, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt, oder eben sonst zu besprechen, wie wir zu einem tollen Ergebnis und einer verbesserten Brustform kommen. Bleib so schön, wie du bist. Bis zum nächsten Mal bei meinem Podcast Bewusst Schön Sein. Tschüss.